Jeden Samstagabend kommt zurzeit auf Bibel TV eine Serie über Jesus mit dem Titel The Chosen. The Chosen ist Englisch. Hat das gestern jemand gesehen? Du? Ne. Ihr wisst gar nicht, was der Thilo macht abends, ne? Das ist, glaube ich, eines der besten Verfilmungen über die Zeit mit Jesus, The Chosen. Also es ist ganz toll gemacht, kommt jeden Samstag auf Bibel TV. Und gestern wurde sehr eindrücklich gezeigt, wie Matthäus, der das Matthäusevangelium geschrieben hat, einer der Jünger von Jesus, wie der ausgegrenzt wurde, in erster Linie aufgrund seines Berufes. Was war der von Beruf? Zöllner. Und das kam gar nicht gut an bei den Leuten. Das ist der mit den Römern paktiert. Mit dem wollen wir nichts zu tun haben. Dazu kommt noch in dieser Serie, haben die ein kleines stilistisches Mittel dazu gebaut, steht so nicht in der Bibel, aber die haben den Matthäus so dargestellt als so ein Nerd, so ein Mathe-Freak, der richtig gut rechnen kann und auch so leicht autistische Elemente hat. Der konnte die Leute nicht so richtig angucken. Und trotzdem, in eines der letzten Serien, kommt es schon mal zu einer ersten vorsichtigen Begegnung mit Jesus. Und irgendwie ist dieser Matthäus ein bisschen angerührt von Jesus. Und dann kommt es dazu, dass Jesus in ein Haus geht und lehrt, und es kommen immer mehr Menschen dazu, so viele, dass die Römer auf den Plan kommen. Und dann kommen die Römer zu Matthäus an seine Zollstelle und sagen zu ihm: Mach deinen Laden zu, wir wollen hier alles ganz ruhig halten. Da ist irgendwo ein Mob, der sich versammelt und da irgendjemanden zuhört. Und da wird Matthäus neugierig und denkt sich: Oh, das könnte dieser Jesus sein, und will mit hingehen und zuhören. Und dann passiert es, das, was Menschen machen mit den anderen, die nicht dazugehören, die auf der anderen Seite stehen. Man sieht den Matthäus so dastehen und er versucht so zuzuhören, was Jesus sagt, und dann bekommt er so Steine gegen den Kopf, kleine Steine. Und die Leute schubsen ihn und sie mobben ihn so ein bisschen. Den wollen wir nicht dabei haben. Der soll nicht unter uns sein. Der gehört nicht zu uns. Der gehört zu den anderen, den Verrätern, die mit den Römern paktieren. Und dann ist eine kleine witzige Bemerkung. Später sagt Petrus zu Matthäus, der dann sich auf ein Dach begibt und von dem Dach aus sehr gut zuhören kann: Schreib wenigstens alles auf. Und so kommt es, dass Matthäus auch diese Begebenheit aufgeschrieben hat, und die möchte ich uns gern lesen. Die ist nämlich bis heute erhalten geblieben von damals, von Matthäus. Diese Begebenheit steht in Matthäus im Kapitel 9, in den Versen 9 bis 13. Da geht es nämlich um die anderen. Und da heißt es: Als Jesus von dort wegging, sah er einen Menschen am Zoll sitzen. Der hieß Matthäus. Und er sprach zu ihm: Folge mir nach. Drei Worte: Folge mir nach. Und er, Matthäus, stand auf und folgte ihm. Und es begab sich, als er zu Tisch saß im Haus, siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder und saßen zu Tisch mit Jesus und seinen Jüngern. Und als das die Pharisäer sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern: Warum isst euer Meister mit den Zöllnern und Sündern? Als das Jesus hörte, sprach er: Die Starken bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Geht aber hin und lernt, was es heißt. Jetzt kommt ein Zitat aus Hosea, Kapitel 6. Ich habe Wohlgefallen an Barmherzigkeit und nicht am Opfer. Ich habe Wohlgefallen an Barmherzigkeit und nicht am Opfer. Ich bin gekommen, die Sünder zu rufen und nicht die Gerechten. Soweit der Predigttext, der ist für heute vorgeschlagen. Es gibt in den Kirchen gibt so ein Vorschlagswesen, wo für jeden Sonntag ein Text vorgeschlagen ist. Also über diesen Text werden heute im Normalfall in den evangelischen Kirchen ganz viele Pfarrer predigen. Und in diesem Text ist ein Grundübel von uns Menschen beschrieben. Die anderen. Die anderen sind nicht so wie wir. Die anderen, mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Die anderen, das sind die schlechten Menschen, wir sind die Guten. Die anderen, schau sie dir doch einmal an. Wenn es die anderen nicht gäbe, dann wäre die Welt besser, die Welt schöner. Und diese anderen begegnen uns auch hier in diesem Text, in dieser Begebenheit von Jesus und den anderen. Die anderen, das sind die Sünder. Die anderen sind diejenigen, die nicht zu dem jüdischen Volk gehören, zu unserem Volk, zu dem geheiligten Volk, zu dem Volk, das zu Gott gehört. Das sind die Unreinen. Und diese Abgrenzung zieht sich durch die gesamte Menschheitsgeschichte. Auch in unserer deutschen Geschichte, früher einmal genannt die Nation des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation und dann auch noch durch diese letzte etwas dramatische nationalsozialistische Geschichte. Die anderen waren da in dieser letzten Geschichte die Juden. Die anderen etwas später die vermeintlichen Diebe, Zigeuner, von denen man alles verstecken muss. Die anderen, das sind die Sonderlinge, die Behinderten. Die anderen, das sind die anderen vom anderen Dorf. Ein bisschen lustig lebt das noch in den Fußballvereinen, finde ich. Und manchmal, wenn irgendwo zwei Städte so eng zusammen sind, also ne, wo, das wird ein bisschen lustig ausgedrückt, zwischen so Rivalitäten zwischen Köln und Düsseldorf, ist für hier so eine halb scherzhafte Begebenheit. Sich von anderen Menschen abgrenzen, ist keine Besonderheit, auch nicht von unserer frommen Tradition. Auch in unserem Land hat die Ablehnung, die Abgrenzung von anderen eine lange Tradition. Und die größte Abgrenzung war eben die in dem nationalsozialistischen Reich von den Juden. Behinderte, politische Gegner und viele andere wurden zu einer der größten Katastrophen im Miteinander von uns Menschen. Und auch danach, die Zeit des Sozialismus in einigen Ländern, ist nicht viel besser gewesen. Sind die anderen unseres Volkes immer noch die anderen? Gibt es in unserem Land, in unserem Volk immer noch die anderen? Grenzen wir uns nicht auch manchmal heute noch von anderen Menschen ab, die nicht so sind wie wir? Grenzen wir uns und von anderen Menschen und Menschengruppen nicht weiter ab? Auch in diesem Text von Matthäus hören wir von den anderen. Mit den Zöllnern und den Sündern, also zum Beispiel den Prostituierten, mit denen, die mit den Heiden, mit den Verrätern, mit den Römern zusammenarbeiten, mit denen hat doch der Fromme, ein frommer Jude, im Volk Israels nichts zu schaffen, oder? Man hält Abstand zu diesen Menschen, man grenzt sie so ein bisschen aus, mit dem Film sehr schön dargestellt. Wenn eine Gruppe andere Menschen ausgrenzt und ich mit Menschen dieser Gruppe Kontakt habe, gerate ich in die Gefahr, ebenfalls zu den Ausgegrenzten dazu zu kommen, unfreiwillig. Das kann man auch sehr schön in der Arbeitswelt erleben. Und ich erlebe das im Schwimmbad auch. Es ist immer der gerade nicht in der Gruppe ist, ne, über den schlecht geredet wird. Und manchmal erlebt man das, dann kommt der rein und dann ist Totenstille. Und dann weiß der natürlich auch, um wen es da gerade ging. Und es gehört schon ein bisschen Mut dazu, in einer Gruppe nicht mit dagegen zu reden, gegen einen anderen, der gerade nicht anwesend ist, weil man dann in der Gefahr steht, selber auf der Liste zu stehen, über die dann geredet wird. Lieber mache ich mit den Starken mit, als mich mit den Opfern zu identifizieren, dass ich vielleicht hinterher selber zum Opfer werde. Wir waren gestern spazieren auf dem Örmter Berg. Wer kennt den Örmter Berg? Zwei, immerhin. Also das ist so ein, am Niederrhein so ein Berg und oben sind so ein paar Rehe und andere und Mufflons. Nicht, ja, ich weiß noch mehr, okay, müsste die Elke fragen. Also, ne? Und naja, ich find jetzt Rehe nicht so spannend, aber es war doch sehr interessant zu sehen. Ne? Die Rehe waren alle zusammen. Sehr, sehr kompakt, sehr dicht zusammen. Und dann standen wir am Zaun und wir haben so ein paar Nüsse dabei gehabt. Und ich habe so, hab so gelockt. Keine Reaktion. Habe ich noch ein bisschen mehr, ein bisschen länger, ausdauernd gelockt. Und dann kam ein Reh, hat so geguckt, gehört. Ne? Ich habe mit den Nüssen so ein bisschen so geraschelt, sage ich mal. Und dann kam das eine Reh an. Und das eine Reh wurde für seinen Mut mit 3 Walnüssen belohnt von uns. Und als das so diese Nüsse aß, müssen das die anderen gehört haben. Dann sind noch 2 gekommen und als die beiden sich in Gang gesetzt haben, dann ist diese ganze Herde auf uns zugerannt gekommen. Da war ich echt froh, dass da ein Zaun dazwischen war. Da kann man sehen, die Tiere sind so Herdentiere. Aber das Interessante ist, bei uns Menschen ist es nicht so viel anders. Auch wir Menschen sind Herdentiere. Wie auf einem Hühnerhof die Hühner über Außenseiterhühner gern mal herfallen, das kann man da auch sehr schön beobachten, sie hacken und beiseite schieben, so sind wir Menschen nicht viel anders als die Rehe und die Hühner. Jeder kann das in seinem Umfeld in der kommenden Woche immer wieder schön beobachten. Zu Hause, am Arbeitsplatz, spätestens im Fernsehen, wenn da irgendwelche Gruppen gezeigt werden. Und Jesus sorgt dafür, dass dieser Text von Matthäus aufgeschrieben bis hin heute nach Oberhausen an unsere Ohren dringt. Jesus möchte eigentlich andere Menschen haben. Wir sollen nicht wie Herdentiere, nicht wie die Hühner übereinander herfallen und uns nur davon leiten lassen, ob die große Masse irgendwo hinstürzt, dass es da Walnüsse gibt und dann auch mit hinstürzen. Doch Jesus lässt die Leute erst einmal reden, die Pharisäer, die Kritiker in diesem Text. Sollen sie doch über ihn tuscheln? Was, der geht mit diesen da, er lässt sich einladen bei denen, er macht sich eins mit diesen Sündern. Jesus macht etwas, was man auch damals nicht machte. Er durchbricht moralische Grenzen, Gruppendenken und bekommt sofort die Fragen von denen zu spüren, die sich verantwortlich fühlen, dass ethisch-moralische Grenzen immer eingehalten werden von allen. Damals den Pharisäern. Und Jesus, wie reagiert er darauf? Er sagt schlicht und ergreifend, diese Menschen, mit denen ich mich hier treffe, die brauchen mich, die benötigen mich. Aber dabei belässt er es nicht. Er greift die Menschen seiner Gruppe der frommen Juden an, indem er sie auffordert, genauso zu handeln. Sie benötigen mich. Und eigentlich auch euch. Gott will Barmherzigkeit. Jesus fordert nicht allein dazu auf, wie Gott barmherzig zu sein, sondern sagt ihnen sogar, ich, Jesus, bin nicht allein auf diesem Weg zu diesen Menschen, die ihr ablehnt, sondern Gott ist mit auf meiner Seite. Das war klar, dass das für Widerspruch sorgen würde bei den Pharisäern. Jeder, der den Anspruch erhebt, mit Gott im Bündnis zu sein oder gleich zu sein, das konnten sie so nicht stehen lassen. Das musste die Frommen der damaligen Zeit empören. Er nimmt seine Außenseiterrolle für Gott, auch noch im Sinne Gottes zu handeln, in Anspruch. Das geht ja gar nicht. Und jetzt? Nun freuen sich die Sünder, dass Jesus auf ihrer Seite steht, dass er sie verteidigt gegen die bitterbösen Angriffe der Pharisäer. Für die Sünder sind die Frommen die anderen, die es nicht anders verdient haben. Ha, endlich hat Jesus denen mal so richtig gesagt, wo es lang geht, hat uns in Schutz genommen und den gesetzlichen, überfrommen Pharisäern gezeigt, wo ihre Grenzen sind. Die anderen, die stoßen uns nicht mehr aus. Die anderen, die essen ja nicht mit uns, die haben es nicht anders verdient. Die anderen, die mögen uns nicht. Die anderen fühlen sich immer als etwas Besseres, als hätten sie die Weisheit mit Löffeln gegessen. Jesus, klasse, wie du den anderen gezeigt hast, wo es lang geht. Hat Jesus das? Hat Jesus die Frommen seines Volkes wirklich fertig gemacht? Er sagt, die Starken brauchen den Arzt nicht, die Starken bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, die Sünder zu rufen und nicht die Gerechten. Die Menschen aus der Gruppe, aus der er selber kommt, die Gruppe der Frommen, sie werden nicht zu den neuen anderen, sie sollen nicht zu einer gegenüberliegenden, konträren Gruppe werden. Jesus möchte das nicht weiter aufheizen, er möchte nicht polarisieren, er möchte nicht, dass die Gruppen immer wieder gegeneinander Argumente aggressiv austauschen und sich immer gegenseitig den schwarzen Peter zuschieben. Er will nicht schon wieder anfangen, dass nun die Frommen und die Gerechten zu den anderen der Sünder werden, zu den Menschen, die man verachtet, auf die man herabsehen kann und die man vielleicht sogar wie eine andere Gruppe, die Zeloten, bekämpfen kann, wo es legitim ist, auch Waffengewalt einsetzen zu können. Die Sünder bekommen keinen Grund, nun auf die Frommen herabzusehen. Das ist das, was auch unsere Gesellschaft krank macht. Wenn eine Gruppe, durch was auch immer, plötzlich die Oberhand bekommt und von irgendeiner wichtigen Person Macht in die Hand bekommt, wird diese Gruppe sehr schnell falsch mit diesen Machtmöglichkeiten umgehen und diese gegen andere Gruppen einsetzen, die dann ins Hintertreffen geraten. Wir sehen das, dass eine Gruppe ganz schnell eine andere Gruppe ausgrenzt. Überall gibt es auch in unserer Gesellschaft solche Spaltpilze. Wo wir Menschen sind, da bilden sich nun mal Gruppen. Jeder möchte schon gern irgendwo dazugehören. Wir sind immer auf der Suche nach Menschen, die so ähnlich, die so gleich denken wie wir. Wenn man jemand Fremdes trifft, dann checkt man das so ein bisschen ab. Wie tickt der andere? Was denkt der? Was glaubt der? Und dann freuen wir uns, wenn wir jemanden gefunden haben, der so ähnlich denkt wie wir. Das bestätigt uns in unserer Meinung. Wir brauchen das. Aber Jesus sagt hier, nein, ein solches Verhalten ist letztendlich nicht der Wille Gottes. Gottes Wille ist, dass ihr barmherzig miteinander umgeht, besonders mit denen, die aus eurer Sicht die anderen sind, die wir eigentlich lieber weit weg von uns haben wollen, mit denen wir uns eigentlich gar nicht auseinandersetzen wollen. Gleichzeitig ist Jesus aber nicht so naiv, wie gute Menschen heute oft naiv sind. Jesus ist keiner, der sagt, geht nur einigermaßen nett mit den anderen um, dann werden die auch nett mit dir umgehen. Jesus lebte selber in einer gewalttätigen Gesellschaft, wo Nettsein nicht automatisch die Lösung für jedes Problem war. Die Sünder sind Sünder und die Kranken sind krank. Sein Ziel ist es nicht zu sagen, lieber Sünder, bleib so wie du bist, ich vergebe dir, Gott vergibt dir auch, es wird schon alles gut werden, alles gut. Das ist eines der meist zitierten Sätze in der heutigen Zeit. Alles gut. Müsst ihr aber darauf achten in der kommenden Woche. Alles gut. Also begegnet mir sehr oft. Jesus will, dass die Menschen, die sich sozial daneben benehmen, auf den Weg Gottes begeben. Raus aus der Gruppe, sich nicht in erster Linie danach orientieren, was denkt meine Gruppe? Wie ist die Meinung, die ich hier zu vertreten habe, wenn ich in der Gruppe bleiben will? Sondern habe ich den Mut, mich als Einzelner herauszubegeben und auf den Weg Gottes. Mir fällt dieser Petrus ein, in dieser Situation, wo die auf dem Boot unterwegs sind und wo Jesus ihnen im Nebel auf dem Wasser begegnet. Und die Gruppe der Jünger ruft ein Gespenst. Und das einzige Richtige in dieser Gruppe ist, sich verstecken, ne, vor dem Gespenst oder vielleicht ein Messer bereit zu halten, wenn es zum Kampf kommt. Aber der Petrus hat den Mut, da auszusteigen als Einzelner und nachdem dieses Gespenst sagt, es sei kein Gespenst, sondern es sei ihr Herr, Jesus, auf diesen Jesus zuzugehen. Nicht das zu machen, was die Gruppe macht. Die Gruppe möchte ihn gern festhalten. Bleib doch bei uns. Wir machen uns eins, wir haken uns ein. Das wird schon alles gut, wird schon gut gehen. Jesus will, dass wir Menschen uns auf einen anderen Weg begeben, auf den Weg Gottes. Solange wir nicht den Weg Gottes einschlagen, solange wird es auch mit unserer Gesellschaft nicht wirklich großartig anders werden. Mit rosaroter Brille und zuckersüßem Menschenbild hat das eben nichts zu tun. Die einen sind wie die anderen. Jesus redet mit den frommen Tacheles wie mit den Übeltätern. Von Jesus stammt der Satz, seid klug wie die Schlangen, seid ohne Falsch wie die Tauben. Es geht nicht darum, naiv und blauäugig zu sein, sondern in jeder Situation zu überlegen, was ist der Weg Gottes? Was ist mein Weg auf dem Weg zu Gott und mit Gott? Die Kirche, die christliche Kirche, hat sich überlegt, gibt es vielleicht irgendwelche Begriffe, irgendwelche Hilfen, die wir als Hilfestellung gebrauchen können, um immer zu entscheiden, was ist der Weg Gottes? Was ist die richtige Möglichkeit in den verschiedenen unterschiedlichen Situationen, wo wir herausgefordert sind, Position auszusprechen, Flagge zu zeigen? Und so hat die christliche Kirche 7 Tugenden gefunden und hat die manifestiert, festgelegt und hat sie uns zur Verfügung gestellt. Die kommen natürlich auch aus der Bibel, die uns helfen können, vielleicht auf dem Weg Gottes zu bleiben oder den wiederzufinden. Aus der griechischen Tradition hat die frühe Kirche 4 Tugenden gefunden. Gerechtigkeit, Weisheit, Tapferkeit und Mäßigung. Gerechtigkeit, Weisheit, Tapferkeit und Mäßigung. 4 Begriffe, die natürlich irgendwie gefüllt werden müssen, die aber in der ersten Zeit wahrscheinlich den ersten Christen geholfen haben, damit umzugehen mit den anderen, mit Menschen, die so ganz anders waren. Und die frühe Kirche hatte auch die schwierige Situation, dass die Gesellschaft bis zum 3. Jahrhundert ablehnend war gegenüber dem christlichen Glauben. Später sind in dieser Tradition noch 3 weitere Tugenden dazugekommen, 3 richtig biblische Schwarzbrotbegriffe: Glaube, Liebe und Hoffnung. Mit diesen Tugenden haben wir, es sind wie Überschriften, es sind Begriffe: Gerechtigkeit, Weisheit, Tapferkeit, Mäßigung, Glaube, Liebe, Hoffnung, die gut klingen, die wir wahrscheinlich gar nicht so ablehnend gegenüberstehen würden, die es aber gilt mit in unser Leben und auch in der Auseinandersetzung mit den anderen, mit anzuwenden. Wenn ich nach Gerechtigkeit trachte, dann ist es eben schwierig, über einen anderen herzuziehen, der gerade nicht in der Gruppe ist. Wenn ich Glaube mit in meinen Alltag integrieren möchte, dann passt das nicht hinein, dass ich schlecht über jemanden rede, der gerade nicht dabei ist. Und so haben wir vielleicht mit diesen Tugenden, mit diesen Begriffen einen Maßstab an der Hand, der uns helfen kann, auf dem Weg Gottes zu bleiben oder hier oder da wieder zurückzukehren. Wenn einer der anderen sagt, die anderen haben nichts mit mir zu tun, sind sie böse, steckt hinter dieser Aussage wirklich Gerechtigkeit, Liebe, Tapferkeit? Oder haben solche Aussagen nicht eher das Gegenteil als Grundlage? Hochmut, Angst, Lieblosigkeit. Um diese Tugenden in unser Leben zu integrieren, um sie anwenderfreundlich mit ins Leben zu nehmen, damit sie keine Überschriften, keine großen abstrakten Begriffe bleiben, geht es darum, sie auf das eigene Leben umzusetzen und mit Gottes Hilfe auszuprobieren. Und vielleicht ist es möglich, sich die einzelnen Tugenden nochmal so vorzunehmen. Gerechtigkeit, möchte ich Gerechtigkeit ausstrahlen, anstreben? Weisheit, ist nie verkehrt? Tapferkeit, klingt wie aus einem Ritterfilm? Mäßigung kann nicht falsch sein. Glaube, Liebe, Hoffnung klingt irgendwie auch richtig. Und ich wünsche uns, dass es uns gelingt, in der Begegnung oder vielleicht auch in der Auseinandersetzung mit den anderen, die uns, die dir so fremd sind, die so anders sind, dieses Spiel nicht mitzumachen, sondern den Weg Gottes einzuschlagen. Es bedeutet, allen Gruppen den Willen Gottes zu sagen und sie aufzufordern, kehrt um von einem falschen Weg hin zu dem Weg Gottes. Und das allein wäre schon tapfer genug. Amen.